In der heutigen Folge der Privatpiloten Lounge reisen wir gemeinsam mit euch in die Vergangenheit. Wir starten mit einer Hommage an das legendäre Reno Air Race und lassen die Hochgeschwindigkeitsrennen noch einmal aufleben. Danach tauchen wir in die spannende Zeit des Fliegens in der DDR ein, das Jahr 1990, als die Wiedervereinigung noch in der Schwebe war. Wir blicken zurück auf die letzten Monate vor der deutschen Wiedervereinigung. Wie war es, in der DDR zu fliegen? Welche Herausforderungen und Hürden mussten Piloten damals meistern? Und zum Abschluss erwartet euch ein exklusiver Erfahrungsbericht über einen der ersten GPS-Flüge überhaupt. Im Jahr 1990 von Egelsbach nach Arnsberg und zurück. Ein Blick auf die Zeit, als das GPS gerade erst den Einzug ins Cockpit hielt. Wie hat es die Art und Weise, wie wir fliegen, revolutioniert? Und was waren die Herausforderungen, als diese Technologie noch in den Kinderschuhen steckte? Bereit für eine Reise durch die Zeit? Ready for departure.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei uns in der PPL. Heute werfen wir einen Blick zurück auf die faszinierende Welt der Reno Air Races und die unglaubliche Art der Mechaniker, die hinter den Kulissen dieser legendären Flugshows standen. Diese Menschen waren oft der entscheidende Faktor zwischen Sieg und Niederlage. Bei den Reno Air Races drehte sich alles um extreme Geschwindigkeit, enge Manöver und beeindruckende Maschinen. Doch während die Welt auf die fliegenden Geschosse schaute, blieb das Team im Hintergrund. Die Mechaniker, häufig auch unbeachtet. Sie waren eigentlich die wahren Helden mit ihrem handwerklichen Geschick und ihrem Fachwissen, die das Maximum aus den Flugzeugen herausholten. Ihre Aufgabe war es, die Maschinen so vorzubereiten, dass sie den extremen Anforderungen auf der Strecke standhielten. Eddie, ein erfahrener Mechaniker im T6-Team, kannte alle Tricks, um das letzte Quäntchen Geschwindigkeit aus einer Maschine herauszuholen. Er und sein Team arbeiteten unermüdlich, um sicherzustellen, dass die Flugzeuge im perfekten Zustand an den Start gingen. Diese Männer und Frauen hatten wirklich ein sehr tiefes Verständnis für die Technik und wussten, dass jede Kleinigkeit den Unterschied zwischen einem Sieg und einer Katastrophe bedeuten konnten. Eine besondere Herausforderung für die Mechaniker war die Vielzahl der Flugzeuge, mit denen sie arbeiteten. Jede Kleinigkeit von der Aerodynamik bis zur Motorenabstimmung konnten den Ausgang des Rennens beeinflussen. Besonders spannend war die Arbeit an den Flugzeugen der T6-Klasse. Diese Maschinen, die noch aus der Ära des Zweiten Weltkriegs stammten, wurden auf Kochglanz poliert, technisch so optimiert, dass sie trotz ihres Alters in der Lage waren, mit modernen Flugzeugen zu konkurrieren. Ein weiteres beeindruckendes Beispiel war Lefty Gardner. Das war ein Mechaniker, der mit seiner P-38 Lightning, Baujahr 1939, in der Unlimited-Klasse antrat. Gardner und sein Team arbeiteten unermüdlich daran, die alte Dame in die Lüfte zu bringen. Obwohl die Maschine beinahe so alt wie die Rennen selbst war, schaffte es das Team der Lightning, neue Flügel zu verleihen. Es ging nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern auch um Zuverlässigkeit und Sicherheit. Diese Maschinen flogen unter extremen Bedingungen und jeder Fehler hätte fatale Folgen haben können. Während das Publikum die spektakulären Flugmanöver und Überholmanöver in der Luft bewunderte, blieb die intensive Vorbereitung vor jedem Rennen oft unsichtbar. So arbeitete das Team von Lefty Gardner stundenlang an seiner P-38, bevor sie abheben konnte. Der Motor wurde akribisch überprüft, jeder Schalter und jede Schraube auf Herz und Nieren getestet. Diese Detailverliebtheit war entscheidend, um die hohen Geschwindigkeiten und Belastungen der Maschine zu bewältigen. Doch nicht nur die Klassiker am Himmel faszinieren die Zuschauer. In den letzten Jahren der Reno Air Races gab es immer mehr technische Innovationen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ein bemerkenswertes Beispiel war das sogenannte Tsunami-Projekt. Hier wurde ein klassisches Flugzeug so modifiziert, dass es in der Lage war, Geschwindigkeiten zu erreichen, die weit über dem lagen, was zuvor für möglich gehalten wurde. Die Maschine brach während des Finals 1986 zum Beispiel gleich mehrere Geschwindigkeitsrekorde. Während der Rennen standen auch die Mechaniker unter Hochspannung. Die Maschinen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 800 km pro Stunde und die Belastungen, die dabei auf das Material einwirkten, waren natürlich enorm. Ein winziger Fehler hätte fatale Folgen haben können, doch die Teams, sie waren immer bereit, sofort einzugreifen, wenn es notwendig war. Während die Piloten in der Luft um den Sieg kämpften, sorgten die Techniker dafür, dass alles am Boden reibungslos funktionierte. Am Ende des Tages waren es zwar immer die Piloten, die im Rampenlicht standen, aber ohne die Mechaniker wären die Erfolge bei Reno Air Races nicht möglich gewesen. Sie arbeiteten im Hintergrund, doch ihre Expertise und Leidenschaft machten diese großen Momente erst möglich. In Reno entschied nicht nur die Geschwindigkeit in der Luft, sondern auch die Präzision am Boden. Und genau deshalb gebührt den Mechanikern mindestens genauso viel Respekt wie den Piloten. So, und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Teil bei uns hier im Podcast Fliegen in der DDR oder ich würde es gerne unter den liebevollen Slogan stellen, an der nächsten Milchkanne Kurs 240. Jetzt nehme ich euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit, eine Zeit, in der das Fliegen in der DDR eine echte Herausforderung war. Stellt euch vor, ihr fliegt nicht nur mit dem Blick auf die Straße, sondern müsst euch dabei auch noch mit russischen Fluglotsen verständigen, die wenig Verständnis für eure Navigationsprobleme haben. Dabei möchte ich mit euch natürlich auch heute über die Besonderheiten und die Hürden, die das Fliegen in der DDR so speziell gemacht haben, natürlich auch noch sprechen. Stellt euch mal vor, ihr seid Pilot in der DDR. Ihr habt euch die Freigabe geholt und seid nun bereit abzuheben. Doch das ist nur der erste Schritt. Denn ihr müsst euch nicht nur an die vorgeschriebenen Strecken halten, sondern auch die russischen Fluglotsen überzeugen, dass ihr wisst, was ihr tut. Verständigung? Naja, einfach ist das nicht, denn die Russen sprechen nun mal Russisch und ihr müsst euch als westlicher Pilot mit gebrochenem Russisch oder bestenfalls auf Deutsch durchkämpfen. Selbst wenn die Sprachbarriere überwunden ist, gibt es immer noch genug Stolpersteine. Das erste Hindernis auf eurer Flugroute ist also die Kommunikation. Der Flugplatz in der DDR ist eine militärische Zone und jede Freigabe hängt davon ab, wie gut ihr mit den örtlichen Militärs klarkommt. Für Piloten aus dem Westen war das oft ein frustrierender Moment. Nach jedem Start meldet ihr euch bei den russischen Fluglotsen und dann heißt es warten, warten und nochmal warten. Bis die Freigabe kommt, vergeht meist einiges an Zeit und auch die Flugfreigaben sind nicht immer einfach zu bekommen. Die Flugzeuge werden oft direkt auf russische Anweisungen hingeleitet und wehe, ihr versteht die Frequenz nicht richtig. Aber damit nicht genug, ihr fliegt in der DDR meist auf einer Flughöhe von 600 Fuß. Das ist tief und das bedeutet, dass ihr wirklich über jeden einzelnen Baum und jedes Haus fliegen könnt. Und die Navigation? Die erfolgt oft über Straßenkarten. Ja, ihr hört richtig. Kein GPS, nein, keine moderne Technik, sondern ganz klassische Straßenkarten, mit denen ihr euch orientieren müsst. Und es fühlt sich so an, als würdet ihr an einer Rallye von den Navgeeks teilnehmen, bei der ihr wirklich über Stock und Stein fliegt, immer dem nächsten Feldweg folgend, irgendwie so geradeaus, dann da vorne rechts und mit dem Kompass in der einen Hand und der Stoppuhr in der anderen navigiert ihr von einem Punkt zum nächsten. Die Karten sind oft im Maßstab 1 zu 200.000 und die Abweichungen zur Realität, die sind gewaltig. Es kommt nicht selten vor, dass ihr an einem Punkt ankommt und feststellen müsst, dass der Ort, der auf der Karte markiert ist, in der Realität überhaupt nicht existiert. Und was macht man dann? Richtig, improvisieren. Die Situation wird dadurch noch verschärft, dass die Flugplätze in der DDR oft improvisiert sind. Viele von ihnen sind eigentlich nur Straßen mit extra angelegten Start- oder Landebahnen. Ihr müsst also aufpassen, dass ihr nicht auf einer gewöhnlichen Landstraße landet. Besonders im Osten Deutschlands war das eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Aber selbst wenn ihr die Karte irgendwie meistert und euren Kurs gefunden habt, warten weitere Hürden. Zum Beispiel ist die Landung in der DDR besonders kompliziert. Ihr müsst den Flugplatz bereits aus weiter Ferne anfunken, aber die Frequenzen, die ihr dafür nutzt, die unterscheiden sich von denen im Westen natürlich logischerweise extremst. Ihr müsst euch auch an die russischen oder DDR-spezifischen Frequenzen erstmal gewöhnen. Und das kann dauern. Auch wenn ihr gelandet seid, gibt es oft keine automatische Rückmeldung, dass euer Flug korrekt registriert wurde. Stattdessen müsst ihr euch auf Telex-Nachrichten verlassen, die erst nach dem Flug eintreffen. So läuft das nun mal eben mit dem Informationsaustausch in der DDR. Das Telex-System spielt eine große Rolle in der Luftfahrt der damaligen DDR. Denn während wir im Westen schon lange damals, zur damaligen Zeit, mit Telefon- und Funkverbindungen gearbeitet haben und auch darauf gesetzt haben, wurde in der DDR eben mit dem Telex gearbeitet. Selbst die Wetterinformationen wurden so übermittelt. Für den Piloten bedeutete das viel Warten, wenige sofortige Informationen. Nach dem Start im Osten gab es oft keine Möglichkeiten mehr, kurzfristige Änderungen vorzunehmen. Alles musste im Voraus genau geplant werden. Da konnte es schon mal sein, dass man im Sommer den Flugplan aufgab und dann im Winter die Freigabe erhielt. Ja, und selbst wenn das Wetter dann schlechter wurde, hatte man als Pilot auch nur wenige Möglichkeiten, schnell darauf zu reagieren. Hier half nur eins, vorausschauend fliegen. Ein weiteres Problem war die mangelnde Infrastruktur der Flugplätze, die ich eben angesprochen habe. Oft waren sie kaum mehr als lange Landebahnen oder eben ohne viel drumherum. Das machte das Fliegen eben in der DDR besonders für kleine Flugzeuge zur Tortur. Dazu kamen noch viele militärische Restriktionen. Überhaupt mussten alle Flüge mit den russischen Militärs erstmal abgestimmt werden und ohne deren Freigabe lief gar nichts. Am Ende bleibt also das Fazit: Fliegen in der DDR war nichts für schwache Nerven. Hatte man es geschafft, die Hürden zu überwinden, hatte man Glück, eine der wohl spannendsten, zugleich anspruchsvollsten Flugerfahrungen machen zu dürfen. Mit dem Kompass auf dem Schoß und den Straßenkarten als Navigator war es eine ganz andere Art des Fliegens, als wir sie eben heute kennen. Eine Art, die viele Stressmomente mit sich brachte, aber auch so manchen Piloten stolz machte, wenn er sicher angekommen war. Jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen auf einen GPS-geschützten Flug von Egelsbach nach Arnsberg. Es ist Nacht und unser Flug beginnt im heimischen Egelsbach. Unser Ziel? Arnsberg. Die Route führt uns durch den neu geordneten Luftraum Charlie, über die stark beflogenen Zonen von Köln-Bonn und Düsseldorf. Eine Strecke, die es in sich hat, aber mit sorgfältiger Planung und moderner Technik sollte das kein Problem sein, oder? Was wir hatten, war ein bestens vorbereitetes GPS-Gerät, gefüttert mit Wegpunkten und Flugplatzzielen. Doch die Frage ist, hält die Praxis, was die Theorie verspricht? Kaum sind wir in der Luft, drängen sich die ersten Erkenntnisse auf. Wind kann mächtig auf die Route drücken. Obwohl die Meteo-Lehrbücher etwas anderes vorhergesagt hatten, wehte ein kräftiger Südwestwind, der uns sofort zu schaffen machte. Dennoch setzten wir Kurs auf das erste Ziel, Weiterstadt, mit der Kennung Whisky November Sierra Tango und merkten schnell, dass die exakte Abstimmung von GPS und Realität der Schlüssel zum Erfolg sein würde. Der Weg führt uns dann über Nierstein und den Taunus, der sich an diesem Tag leider in Wolken hüllt. Nicht gerade das beste Wetter für einen Sichtflug, aber dank unserer GPS-Programmierung konnten wir die Wolken sicher umfliegen. Doch ein Problem gibt es immer. Der Wind blieb ein hartnäckiger Begleiter. Das GPS hilft natürlich, aber nicht ohne kleine Tücken. Gerade als wir dachten, wir hätten alles unter Kontrolle, meldete sich das Gerät mit der bekannten Warnung: Cross-Track Arrow greater than 4 nautical miles. Das ist eine ordentliche Abweichung und sie musste sofort korrigiert werden. Jetzt hieß es schnell handeln. Augen auf den Kompass, ein Abgleich mit dem CDI-Indikator und schon ging es zurück auf den Kurs. Klingt einfach, aber jeder Pilot weiß, wie anspruchsvoll diese Momente in der Luft sein können, besonders wenn der Wind eine solche Rolle spielt. Aber wir wären nicht auf dieser Reise, wenn wir nicht alles für die bestmögliche Navigation getan hätten. Der nächste Wegpunkt war klar und unsere Route führte uns weiter in Richtung Leverkusen. Hier zeigte sich das GPS von seiner besten Seite. Präzise und verlässlich brachte es uns über die Kontrollzonen hinweg. Dabei war es essentiell, sich nicht nur auf die Technik, sondern auch auf die Augen und den gesunden Menschenverstand zu verlassen. Unsere Etappe nach Arnsberg verlief relativ reibungslos, trotz der erwähnten Hindernisse. Doch der Rückweg brachte eine letzte Herausforderung: den Luftraum von Frankfurt. Wer schon einmal dort geflogen ist, weiß, dass es ein hohes Verkehrsaufkommen gibt. Doch mit der richtigen Frequenz und einer klaren Absprache mit dem Tower gelang es uns auch dort durchzukommen. Nach einer erfolgreichen Zwischenlandung und einem kurzen Aufenthalt ging es mit Kurs 164 zurück nach Egelsbach. Ein schöner Abschluss für eine lehrreiche Reise, die uns wieder einmal gezeigt hat, wie wertvoll moderne Navigationstechnik ist, aber auch wie wichtig es ist, die Grundlagen zu kennen und stets aufmerksam zu bleiben. Tja, so lautete er, der Erfahrungsbericht von zwei Piloten, die von Egelsbach nach Arnsberg und wieder zurückflogen. Ihr seht, dieser Luftraum Charlie war damals noch nicht so bekannt, hatte also auch gerade seine Premiere. Heute werfen wir unser Skydemon an, wir nehmen Vorflight zur Hand, Garmin Pilot oder wie auch immer. Wir haben alles auf dem Tablet bereit. So war das, als das gerade noch in den Kinderschuhen steckte. Ich wünsche euch many happy landings, bleibt gesund, Blue Skies. Und wenn ihr Anregungen, Feedback, Rückmeldungen habt, dann schaut doch gerne mal bei uns auf der Instagram-Seite vorbei. Privatpiloten Lounge FM. Dort könnt ihr uns dann gerne eine Nachricht schreiben. Oder auch bei uns auf der Internetseite www.privatpilotenlounge.fm. Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal.